Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, die beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich, die Liga hat sich jetzt erstmal in den Winterschlaf versetzt. Ich glaube, Ende Januar, dann geht's erst wieder weiter, aber ihr wisst natürlich, ich gebe da überhaupt gar nichts drauf, ob da Spiele stattfinden oder nicht. The show must go on. Und so sieht es ja irgendwie auch so ein bisschen aus, wenn man sich so die Tabelle anguckt und dann auf die Mannschaft auf Rang 4 blickt. Das ist der FC Kaiserslautern, eine Mannschaft, wo viele gar nicht so recht wussten, wo sie sich einordnen wird im Verlauf der Saison. Viele FCK-Fans wussten auf jeden Fall hoffentlich nicht gegen den Abstieg. Und da kann man jetzt schon nach der Hinrunde sagen, da müsste schon arg viel passieren, dass es nochmal dahin geht. Das freut natürlich nicht nur die ganzen Fußballromantiker, sondern natürlich auch meinen heutigen Gast. Zum einen ein riesen Musikfan, vor allem, ich habe mir nachsagen lassen, die Musik mit Double Bass und verzerrter Gitarre, die schmeckt ihm richtig gut und genauso gefällt es ihm natürlich auch oben auf dem Betze. Ronald Senft, Ronny, grüß dich!
Ja, servus Dominik, vielen Dank für die Einladung.
Ich kann es ja mal so viel verraten. Wir kennen uns seit 7 Jahren und haben vor einer Woche herausgefunden, dass wir beide sehr enthusiastisch auf Fußball stehen. Auch nicht schlecht.
Ja, aber lieber spät als nie, oder?
Da hast du vollkommen recht. Nee, mal kurzes Standbild, ne? 17 Spieltage gespielt, Rang 4, 4 Punkte Rückstand auf Relegationsrang 3. Hättest du dir das jemals erträumen können nach der letzten Saison?
Nee, also so in der Form natürlich nicht, aber als FCK-Fan ist man ja einiges gewohnt und ein FCK, den gibt es ja nicht irgendwie so, dass der mal so 5 Jahre solide ist, sondern es gibt es nur in Extremen. Und extrem war ja vor 18 Monaten, glaube ich, ist es her. Da haben sie noch irgendwie gespielt, dass sie nicht absteigen aus der dritten und sind jetzt aufgestiegen über Relegation und spielen jetzt so gut mit in der zweiten, vierter Platz. Also es ist unfassbar, es ist echt unglaublich und das tut sehr, sehr gut.
Das kann ich mir vorstellen, für die Fanseele ein Genüsschen, was da passiert. Ja, wenn man auch die Ergebnisse anguckt, fällt dir noch spontan das Datum ein oder der Gegner, gegen den es die letzte Niederlage gab?
Die letzte Niederlage müsste Paderborn gewesen sein daheim, oder?
Nee, tatsächlich gab es noch eine danach, und zwar am 16. Oktober gegen Regensburg.
Ja, Jan, genau, gegen Jan, Regensburg, genau, stimmt.
Ja, aber trotzdem, 16. Oktober, das ist schon ein Weilchen her. danach muss man ja sagen, Wahnsinnslauf.
Ja, genau.
Alles gewonnen, bis auf drei Spiele mit einem Unentschieden. Ein Spiel mit einem Unentschieden. Mensch, lest doch mal richtig die Ergebnisse. Und zwar nur gegen Nürnberg. Da gab es noch ein 0-0, ansonsten alles gewonnen. Und auf einmal bist du nicht mehr die Mannschaft, die so ein bisschen im Gleichschritt mithält, sondern tatsächlich jetzt ja auch mit den Ton angibt. Ich weiß nicht, wie du jetzt die Spiele vor allem ja auch unter der Woche verfolgt hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da ja auch das Derby-Feuer gegen den KSC durchaus ja auch nochmal Balsam für die Seele war.
Ja, es war natürlich großartig. Leider konnte ich nicht ins Stadion. Ich habe ja auch irgendwie halt eine Dauerkarte und habe es dann halt beim direkt hier halt vom Bildschirm verfolgt. Und natürlich gegen KSC, Derby ist natürlich immer sehr interessant. Ja, das ist ja so ungefähr wie gegen Waldhof. Jedenfalls für die alten Fans noch. Das hat sich auch im Laufe der letzten Jahre ein bisschen entwickelt und ist auch so ein Generationending. Aber in meiner Generation, da ist schon hier Waldhof Mannheim und ich glaube Frankfurt und KSC ja schon die Spiele, die wirklich da, wo es wirklich bitzelt und wo man dann auch sagt, so hier geht's jetzt heiß her. Ja, hat da wirklich auch Tradition. Und natürlich war echt ein klasse Spiel. Ja. War Glück dabei natürlich, ja. Das hätte auch anders ausgehen können, aber war wirklich sehr, 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 sehr gut.
Ja, Glück ist das richtige Stichwort auch nochmal, um auf den letzten Spieltag zu blicken. Am Freitagabend letzte Woche, da hat man nicht nur die Fanfreundschaft gemerkt, weil sich die eben auf dem Platz niedergeschlagen hat durch den Siegtreffer zwischen dem FCK und dem VfB Stuttgart. Aber im Endeffekt Philipp Clement, der den entscheidenden Elfmeter in 90 plus 6 verwandelt. Ich kann mir vorstellen, da ging es bei dir auch ein bisschen durch, oder?
Ja, also der Kater ist von der Couch gesprungen, ja. Also hier habe ich rumgegrölt bei dem Tor dann. Das war wirklich unfassbar halt, ja. Also da sind alle Dämme gebrochen. War grandios. Mein Bruder war ja oben auch bei dem Spiel und hat mir dann noch irgendwie halt Videos geschickt. Die haben wir dann noch eine halbe Stunde nach dem Sieg noch im Stadion gefeiert mit der Mannschaft zusammen. Also wirklich pure Euphorie.
Und auch da muss man sagen, im Endeffekt hat da auch die coolere Mannschaft gewonnen, ne? Düsseldorf an sich, ja, ich glaube, mit 19 Schüssen aufs Tor, auf jeden Fall, die haben ordentlich, ordentlich einen abgefeuert. Am Endeffekt, Herr Bums, egal, wenn du in der 96. Minute so ein Gegentor frisst. Also besser gesagt, so einen Elfmeter kassierst.
Naja, gut, klar, ich meine, das hätte ja in der ersten Halbzeit, hätten wir uns nicht beschweren können, wenn es 2-0 auch gestanden hätte. Oder auch sogar 3-0, da waren ja richtige Chancen dabei. Aber trotzdem ist im Fußball ist ja Glück immer auch dann durch Arbeit erzielt. Glück kommt dann, wenn man wirklich gut spielt, wenn man gut steht und wenn man dann auch kämpft. Und das hat der FCK gemacht. Und ich bin froh, dass es dann so ausgegangen ist, ja.
Wenn man jetzt deine Hinrunde aus deiner Sicht in einem Satz zusammenfassen müsste, wie würdest du den Satz aufstellen?
Also ich würde den Satz einfach aufstellen, dass die Hinrunde typisch FCK ist und der pure Wahnsinn und der Mythos des Betzenberg und der Mythos der Mannschaft und auch die ganze Religion, die dahinter steht, wieder da ist.
Ja, natürlich. Also die Religion, wie du sie nennst, es ist natürlich der Wahnsinn, wenn du auf den Betze gehst. Was dir da natürlich auch an Personal, an Leuten und natürlich auch an Stimmung entgegenwuppt. Und je kleiner das Stadion auswärts, desto mehr hat man das Gefühl, desto mehr FCK-Anhänger sind noch mit dabei. Also das ist ja wirklich dieser Support, ja auch schon in Liga 3 letztes Jahr. Ist ja nicht so, dass sowas dann erst wieder aus dem Nichts kam.
Ja.
Jetzt natürlich, Waldhof kickt weiterhin in Liga 3. Ist es so ein Spiel, das man vermisst, oder sagt man völlig egal?
Nö, völlig egal. Nie wieder. Nie
Wird
wieder.
man, also wird man da jetzt schon noch so ein bisschen so euphorisch in Richtung Rückrunde und denkt sich so, Mensch, vielleicht schaffen wir ja tatsächlich FCK verrückt diesen Wahnsinnssprung?
Ja, also das ist natürlich. Da bin ich natürlich halt zwiegespalten. Als Fan träumt man davon und als FCKler dann auch sowieso, weil man ja schon viele Extreme erlebt hat. Ich habe damals dann diesen Abstieg in zweite Liga erlebt, 98, 97 um die Zeit und den Aufstieg mitgemacht dann irgendwie und die Welt, und die Meisterschaft dann auch sowas, prägt sich halt ein. Man träumt dann als Fan, ne? Das ist ganz klar. Aber man muss ja realistisch bleiben. Also wir stehen jetzt sehr gut da, wir haben gut gespielt, muss man wirklich sagen. Die Mannschaft ist zusammengewachsen, das ist ja fast dieselbe Mannschaft wie in der dritten Liga. Das ist wirklich ein Team geworden, das merkt man auch beim Spielen. Da kämpft jeder für jeden, da wird jeder Ball gefeiert. Die Westkurve, die geht dann ab, wenn irgendwie ein Abwehrspieler dann irgendwie halt richtig robust dann irgendwie zum Ausklärt, wird jedes Ding wird gefeiert. Das ist halt irgendwie halt klar, dass man als Fan träumen darf, aber dann irgendwie als dann Fußballrealist auch dann halt sehen muss. Dresden zum Beispiel fing ja auch sehr gut an in der Hinrunde und in der Rückrunde lief es dann nicht mehr so. Und beim Fußball ist eben alles möglich. Ich denke mal, da muss man als Fan darf man träumen, so wie es Dirk Schuster gesagt hat. Als Fußballrealist muss man auch dann klar dann auch sehen, dass das schnell auch sich ändern kann. Das ist ja das Schöne beim Fußball, dass man eben nichts vorhersehen kann und dass es spannend bleibt. Und gerade jetzt die zweite Liga, die ist ja so eng beieinander mit den Punkten, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das macht es doch auch aus, das ist auch richtig schön. Also, wenn natürlich mehr drin ist, wenn die 40 Punkte erreicht sind und es geht dann weiter, dann brennt hier die Hütte natürlich, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Aber gut, dass du es angesprochen hast, gerade mit Liga 2 und dem spannenden Teilnehmerfeld. Also im Endeffekt, es trennen dich halt 3 Punkte vom letzten Rang bis zu Rang 11. Und so zieht sich das ja natürlich auch durch die komplette Liga durch. Von dem her, klar, da ist man schon erstmal bedacht, sich langsam sein Polster anzusammeln, die Pünktchen zu holen. So. Und wie du dann sagst, wenn da mal die 40 erreicht sind, dann zieht man mal einen Strich. Und dann guckt man sich mal an, wie viele Punkte denn jetzt noch nach oben sind, wie viele Punkte Vorsprung hat man nach unten. Und dann wird man dann schon ziemlich schnell eine neue Marschrichtung definieren.
Ja. Ja, klar. Also ich bin auch überzeugt von der Geschäftsführung. Also die haben bis jetzt wirklich aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, ist der Fakt, dass alles, was jetzt Verein betrifft und Entscheidungen erst an die Öffentlichkeit kommen, wenn es wirklich entschieden wurde gemeinsam. Das war auch in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und Thomas Hengen als Geschäftsführer, wie er das so macht, da stimmt wohl die Kommunikation. Die Transfers haben alle aus meiner Sicht funktioniert. Die haben sich alle gut in die Mannschaft integriert. Also von daher denke ich mal, dass wir jedenfalls nicht absteigen werden.
Ja, vor allem so eine Ruhe reinzubekommen, ist ja auch für den FCK extrem wichtig. Also nachdem du ja jahrelang ständig irgendwie das schon gefühlte HSV der Liga 3 warst und auch dann wieder in Liga 2 gleichzeitig mit dem HSV, hattest du ja eigentlich immer Tumulte, immer Stress, negative Presse. Das geht natürlich dann auch nicht spurlos an einem vorbei im Verein. Dann ist vielleicht mal was im Kopf drin, eine Blockade. Und ich finde auch, das funktioniert jetzt alles ganz gut. Man lässt den Trainer arbeiten, der hat das Vertrauen von vorne bis hinten, da musst du dir auch keine Sorgen machen. Du hast auch mit Dirk Schuster den perfekten Trainer für Liga 2. Von dem her, da köchelt alles schön vor sich hin. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Gewässer sein sollte, in dem sich jetzt mal der FCK für ein paar Jährchen mal schön entspannt mal treiben lassen sollte.
Ja, wäre natürlich toll. Also wenn die Mannschaft dann auch, also ich sehe es realistisch betrachtet jetzt als Fußballrealist, soll der FCK in der zweiten Liga jetzt gut mitspielen die nächsten Jahre, wirklich was aufbauen, ein finanzielles Polster auch so ein bisschen anhäufen. Und dann, denke ich mal, ist da noch mehr drin.
Ich glaube auch, da darfst du jetzt auf jeden Fall nichts überstürzen lassen, weil sonst ist alles, was du dir an Kapital aufgebaut hast in den letzten Wochen dann und letzten Monaten, Jahren, dann halt auf einmal wieder weg und dann stehst du wieder da vor denselben Problemen wie erst noch vor 2 Jahren. Also von dem her, ich glaube auch, da ist man ganz gut bedient, ein bisschen ruhiger zu sein. Ruhig ist eigentlich ein extrem gutes Stichwort, Ronny. Gerade wenn man sich so ein bisschen ja auch auf die musikalische Laufbahn von dir so ein bisschen mal anguckt.
ja, gut, also ich bin selbst Musiker und das ist schon lang eigentlich, ja. Es hat eigentlich so richtig angefangen, als ich dann auch ein bisschen das Interesse verloren habe beim FCK, hatte 5 Jahre Dauerkarte gehabt, dann sind sie ja auch dann halt Meister geworden und dann war das so, was mir nicht mehr gut gefallen hat, die haben dann auch so ein bisschen halt Größenwahn entwickelt, es wurde dann irgendwie so ein bisschen rübergeschielt, so Richtung Bayern, in diese Gefilde hinein und man muss modern werden und das hat mir alles nicht mehr so gefallen und bin dann mehr in Richtung Musik gegangen und da auch natürlich gerne in die Ebene Heavy Metal rein, bin da in der Szene auch verwurzelt und es passt auch ganz gut natürlich zur Westkurve, die Westkurve ist auch extrem laut, da geht es auch genauso ab und man kann sich da abreagieren bei der Musik. Das heißt, wir stehen auf der Bühne und sind danach auch dann halt total nass gespitzt. Deswegen passt Heavy Metal und aus meiner Sicht auch Fußball, gerade FCK, auch sehr gut.
Ich finde es ja schön, diesen Zusammenhang, dass man sagt, hier danach erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Anschluss zum FCK verloren so, dass ich halt auch gesagt so, hey, nee, so finde ich den Verein jetzt erstmal gerade von der Entwicklung her nicht ganz so sympathisch. Mach dann Mucke, find zusammen und im Endeffekt kombiniere ich beides.
Ja, so kann man das sagen, ja. Interessanterweise auch, da hatte ich echt Glück gehabt, über die Arbeit habe ich den Willi Brausch kennengelernt und der ist Musiker aus Frankenthal und hat mich gefragt, hier, pass auf, bist Heavy-Metal-Musiker, wir sind hier ein eingeschworener Club und zwar sind wir ein Männerchor, hast du Bock? Und erstmal habe ich ihn angeguckt und gedacht, ob er mich jetzt gerade irgendwie halt verarschen will, wie so ein Männerchor. meine Erbe ist in der erste FC, der erste Frankenthaler Männerchor und der ist auch FCK-Fan, der Willi, da kam er deswegen auch so ein bisschen ins Gespräch und das sind alles Rockmusiker drin, alles gestandene Rockmusiker aus der Szene hier Frankenthal und da es dann auch mit meiner Band da so ein bisschen nicht mehr so lief, und ein paar Proben ausgefallen sind und wir hatten Line-Up-Wechsel, habe ich dann gesagt, okay, mache ich. Und dann war ich auch ein paar Jahre dann in dem Männerchor und das war geil. Wir haben halt dann einfach Rock'n'Roll-Sachen gesungen und von Queen, Bohemian Rhapsody, vier Stimmen, kein Klavier und nichts dabei, alles Typen, die gerne Scholle trinken. Und dort habe ich auch das Pulse-Lied gesungen und zwar mit denjenigen, die das Pulse-Lied auch dann gemacht haben, weil in dem Männerchor waren dann auch große Teile der anonymen Gitarristen, der Kaule und der Etzel. Und habe ich mit den Jungs, bis heute verstehe ich mit denen halt sehr gut. Und jetzt schließt sich der Kreis nämlich wieder, weil es war so geil, dass ich jetzt von ein paar Jahren wieder im Stadion war und da singen halt die FCK-Fans vor jedem Spiel das Pulse-Lied. Und das ist das Lied, was ich von den Jungs erkenne, was ich schon dann oft in dem Männerchor gesungen habe und auch schon live erlebt habe mit den Anonymen zusammen. Also von daher ist es immer wieder schön, das ist so was Familiäres, wenn ich dann da wieder ins Stadion jetzt komme, habe jetzt wieder auch eine Dauerkarte und stehe im Block und dann wird das Lied angestimmt. Ja, das ist ein gutes Gefühl.
Irgendwann läufst du vor zum Kapo und klaust dir das Megafon, habe ich recht?
Nee, da will ich nichts mehr vom Spiel sehen, ne?
Das Gute ist, durch die Scholle hast du auch schon mal verraten, dass du auch hier aus der Pfalz bist.
Aber hallo, aber hallo. Das ist ja auch cool in dem Stadion. Also kriegst du ja oben auch dein Scholle. Da kannst du weiße Herbst bestellen und es gibt sogar zwei Sorten Riesling. Also einmal so ein Landwein und einmal Qualitätswein oder sowas, irgendwie Pfälzer Qualitätswein. Den Unterschied weiß ich nicht, außer im Preis. Weil bisher haben beide ähnlich geschmeckt, ja. Aber ist auch, glaube ich, ein Stadion, wo man Rieslingscholle auch kriegt. In einem richtigen Becher, in einem ordentlichen. Das gibt es dann auch nur oben auf dem Bettsaal, ja.
Jetzt muss ich natürlich interessenshalber fragen, auch für die Community natürlich da draußen, was zahlt man denn da so schön für eine Scholle?
4,80.
Ah,
Also ich
fair.
glaube, der andere ist 4,50 und der eine 4,80.
Es
Ja,
sind
das ist
faire
eigentlich schon.
Preise, ja.
Das
Also,
ist, kann man nichts sagen, oder? Also ist
wollte gerade
eigentlich okay.
sagen, 40 Cent mehr wie jetzt ein Bier oder eben eine Cola, dafür eine Scholle, doch, ne, ist ein Argument wieder mehr.
Genau. Es hat nur Vorteile auf dem Betzeberg.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.
Was war so deine erste Erinnerung, die du mit dem FCK hast?
Erste Erinnerung. Interessanterweise habe ich da, muss ich mir das, musste ich mir das selbst erarbeiten, den FCK, weil mein Vater als gebürtiger Traunsteiner, als Oberbayer, war natürlich FC Bayern-Fan und hatte mit dem FCK irgendwie gar nichts am Hut gehabt. Da gab es auch keine Berührung. Dummerweise bin ich auch dann in jungen Jahren mit dem Vater, wie es eigentlich normalerweise sein muss in der Pfalz, nicht hoch zum Bett, sondern mit dem Nachbar war das dann das erste Mal. Der hatte da so einen geilen Manta noch gehabt und dann sind wir da hochgefahren und das war dann bei mir erst später. Also ich war dann so 13, 14 das erste Mal dann halt auf dem Betze. Und ich glaube, das war das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob da noch der Zobel-Trainer war oder der Friedel Rausch, jedenfalls Ende vom Zobel muss das gewesen sein. Und das war, glaube ich, gegen VfB. Ich habe dummerweise die Karten nicht aufgehoben, es ärgert mich bis heute. Ich sammle ja alle Eintrittskarten hier von den ganzen Live-Konzerten, wo ich bin. Ist immer schön, wenn man da mal irgendwie so in einer ruhigen Stunde mit einem Whisky mal reinguckt, was man alles so gesehen hat. Und das fehlt mir komplett beim FCK, dummerweise. Weil die hatten ja auch dann überwiegend dann halt Dauerkarten. Es waren noch so große Karten, die wurden dann mit einem Locher abgestempelt. Das war auch
Geil.
lustig. Und die passten auch gar nicht in den Geldbeutel rein. Die hat man immer so irgendwie halt in die Jacke reinstecken müssen. Und das war mit 14, ja, das genau. Und ich weiß noch genau, das blieb irgendwie hängen, als da muss ich 5 oder 6 gewesen sein, habe ich auf der Baustelle, als wir das Haus gebaut haben, hatte ich einen Schlüsselanhänger gefunden. mit dem FCK-Logo, mit dem alten Logo drin, was aber auch gleichzeitig ein Bieröffner war. Das war so mein absolutes Glücksteil, was ich immer dabei hatte. Das hatte ich also immer an meinem Schlüssel dran und wusste da auch gar nicht, was FCK ist dann irgendwie. Das hatte ich irgendwie, das ist so meine erste Erinnerung, wo mir dieses Logo so richtig, hat sich das eingeprägt, so in die DNA irgendwie. Über, gut, das kann man fragen, ja, Schlüssel oder Bieröffner? Hat sich da einiges eingebrannt jedenfalls, ja. So, das war die Erinnerung. Und ich weiß noch ganz genau, also unser Nachbar, der hatte den, das hieß damals noch auf der Südtribüne Block LM, war das eingeteilt, da hatte der seinen Sitzplatz. Und ich weiß noch, wie ich da dann auch nach dem, erstmal, wie ich es erstmal hochgelaufen bin, auf den Berg dann hoch. Das ist ja irgendwie sowas wie so eine, keine Ahnung, wie so hoch auf den Tempelberg, ja. So irgendwie halt eine sehr, sehr interessante Erfahrung dann. Sind wir hochgelaufen. Und wenn man dann in das Stadion kommt, das war auch dann schon relativ gut gefüllt, weil wir da ein bisschen später auch schon da waren. Ich hatte das Ticket für die Ost gehabt, für das Eck in der Osttribüne. Block 4 war das dann damals, glaube ich, hieß es. Und da war ich so beeindruckt, weil ich kam dann da hoch. Der hat mir dann gesagt: So, pass auf, hier ist mein Sitzplatz, du musst wieder raus und gehe ich jetzt hinten in den Block Ost dann irgendwie und dann, nach dem Spiel sehen wir uns wieder. Und das war für mich einfach nur sensationell. Mein Bruder war mit dabei und diese Lautstärke vergesse ich nicht. Ja, und das war so gute Erlebnis und dann vergesse ich auch nicht mein erstes Flutlichtspiel. Also das erste Mal
Ah,
Flutlicht im Stadion,
geil.
das war wirklich unfassbar. Also wirklich ähnlich wie so ein Maiden-Konzert oder Judas Priest, wenn die Lichter angehen und so weiter halt, ja, und die Stimmung da ist. Das ist so ähnlich, ja. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das war geil. Das, weiß nur nicht mehr gegen wen. Dummerweise nicht mehr gegen wen, ja.
Ah, geil, erstes Flutlichtspiel. Da müsste ich jetzt auch richtig lange überlegen eigentlich, welches mein erstes Flutlichtspiel beim VfB war, weil das ist noch gar nicht so lange her, weil wir meistens, wenn ich mit meinem Vater war, dann war es eh immer 15:30 halt. Ne, das waren dann halt immer so die Spiele, da bist du hingegangen. Samstag, Sonntag 15:30, später war ja immer schwierig, weil irgendjemand musste dann aus der Familie eh wieder arbeiten. Freitag konntest du gar nicht dran denken. Ui, ich glaube aber auch, das muss dann in Liga 2 gewesen sein sogar. Erstes Flutlichtspiel. Gut, bei Heidenheim habe ich schon mehrere erlebt, ne? Das ist klar. Aber es
Ja,
ist
das ist.
natürlich ein Unterschied, ob du halt ein Flutlichtspiel mit 15.000 Leute hast oder halt mit 60.000. Und das ist halt natürlich dann schon nochmal, wie du sagst, es ist so ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Also dieses
Ja, das,
Gefühl von
ja.
Flutlicht.
Ja. Auch der Geruch, den man dann hat, irgendwie so, das ist so ein bisschen Essen mit dabei, so ein paar Currywurststifte, dann hat der, glaube ich, jeder geraucht da drin. Da war der Qualm dann da, dann sind die ersten Pyros angegangen und also diese Atmosphäre, die prägt sich da schon ein. Also es war wirklich sehr beeindruckend, ja.
Und vor allem
Und ist sie
ich.
heute noch, ja.
Und das Geile ist, ich sehe schon die ganze Zeit irgendwie so einen Titel für einen neuen Fußballroman, ne? Fußball ist Heavy Metal. Also hock dich da ran.
Naja, es ist ähnlich. Die Erfahrung, auch in der Band zu spielen, ist auch so ein bisschen ähnlich wie so bei einem Fußballteam. Ne? Also du musst ja da auch mit jedem sprechen und musst dann auch Konflikte lösen. Und manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut. Du hast äußere Faktoren, wo es mal nicht gut läuft, weil du irgendwie einen scheiß Sound hast auf der Bühne oder zu wenig Leute dann da sind oder auch die falschen Leute vielleicht da sind. Also es sind so viele Faktoren wie beim Fußball ja auch außenrum, die dann wirklich psychologisch auch dann dafür sorgen können, dass es mal nicht so läuft. Ja? Und dann muss man einfach dann als Teamplayer sich als Teil des Ganzen fühlen und nach vorne schauen und sein Ego hinten anstellen und dann wird es automatisch besser.
Was hast du denn sonst noch so für Berührungspunkte, ne? Du hast schon gesagt, mit dem FCK, dass natürlich A, der Nachbar, der ihn erstmal mitnimmt, ne? Dann diesen Schlüsselanhänger. Dann die Band und dann das Pfälzerlied. Oder halt diesen Männerchor, ne? Also
Ja.
kann man durchaus sagen, dass man, also es klingt für mich alles so, als ist es eben nicht nur ein Verein, der jetzt eben in der Stadt, also für die Stadt spielt, sondern ja wirklich auch für eine Region, denn egal wo du hinkommst, dieser Verein hat dich ja immer irgendwie tangiert.
Ja, immer. Also ich bin geboren, aufgewachsen in Ludwigshafen und habe da auch ein paar Jahre beim LSC gespielt. War aber nie so richtig gut, also wie in der Schule, so immer so Mittelfeld. Note 3 war immer gut. Aber war da auch dabei. Und da war auch FCK natürlich halt immer Thema, weil das LSC-Logo sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie das FCK-Logo, also auch rot-weiß irgendwie. Vielleicht dachte ich damals, dass ich beim FCK spiele als Kitty. Das war auch so, dass da wirklich viele dann auch einfach FCK-Anhänger sind und Fans sind. Und zwar nicht nur Fans, sondern richtig mit Herzblut dabei. Und das erlebst du als Pfälzer in jeder, also jede Sekunde. Du gehst einkaufen, triffst Leute, wenn du einen Schal dabei hast oder irgendwie halt ein Cap dabei, dann kommst du ins Gespräch und so. Bist du angesprochen von Jung, von Alt. Und dann immer so, vor allem Ältere sind immer cool. Oh, ihr Bube ist die nächste Generation. Super, dass ihr dabei seid. Und Betze, der FCK und was weiß ich. Das ist halt schön. Da kommt man so ins Gespräch. Das ist ja interessant, ist es eigentlich auch, wenn man mal überlegt, also dass der FCK ja eigentlich gar nicht so fixiert ist auf die Stadt, wie du eben schon gesagt hast, sondern auf das ganze Umland, also auf das ganze Land eigentlich. Ich sage ja auch, wer in der Pfalz geboren ist, ja, der ist halt FCK-Fan. Ja. Du suchst dir die Mannschaft ja nicht selbst aus, sondern das ist einfach so, ist gesetzt eigentlich, ja. Wenn dein Vater nicht jetzt irgendwie Oberbayer ist vielleicht, ja, dann musst du es dir selber erarbeiten. Aber es ist interessant, dass es ein ganzes Bundesland, ja, irgendwie für eine Mannschaft oder hinter einer Mannschaft steht und das Bundesland ist ja relativ jung, also nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeteilt mit amerikanischer, französischer Besatzungszone. Du findest, egal wo du hingehst, in der Pfalz, ob du in Koblenz bist, in der Eifel, in Ludwigshafen oder Westerwald oben, selbst im Saarland, da kommen die Fußballfans und die FCK-Fans dann halt zum Betze. Ja, also ich stehe im Block und dann ist da einer aus Bitburg und der Eifler nennt man den und dann bin ich irgendwie halt der Vorderpelzer und was weiß ich so. Das ist interessant, dass Fußball wohl anscheinend doch verbindet, weil eigentlich ist das so die Region. Zusammengewürfelt mit Rheinhessen, also die Rheinschiene dann, die Vorderpfalz, die ja mal eher halt bayerisch war, das sind ja eher schon künstlich zusammengewürfelte Regionen, die aber alle zusammen dann quasi Fans des FCK sind. Also nicht alle, ja, es gibt ja noch andere, aber der Großteil und unterstützt wirklich dann auch die eine Mannschaft. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Ich glaube auch ein Riesenvorteil ist, dass einfach mit Mainz die größte Mannschaft jetzt gerade auch gesehen, also jetzt nicht größte im Sinne von Mitglieder etc. etc., sondern die erfolgreichste Mannschaft zur Zeit einfach auch sehr weit weg spielt. Also, dass du halt mit Mainz eine Mannschaft hast aus Rheinland-Pfalz, die halt mal eigentlich ja gefühlt Hessen ist. So, und halt
Ja,
am komplett anderen Ende der Pfalz spielt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil.
klar, das ist auf jeden Fall, ja. Das ist also, wenn es jetzt noch irgendwie halt eine Mannschaft gäbe, ähnlich erfolgreich wie der FCK, in einer anderen ähnlichen Region, dann wäre das natürlich halt das Mega-Derby, aber gibt es ja eigentlich so in der Form jetzt nicht. Es ist jedenfalls immer wieder erstaunlich, wie viele unterschiedliche Menschen man dann trifft, die sich dann outen als FCK-Fan plötzlich, wo du es eigentlich nie glaubst. Ja. Ich laufe runter zum Beispiel letztens halt vom Betzeberg und dann tippt mich einer von hinten an und sagt, machst du da? Und dann drehe ich mich rum und dann ist mein Hausarzt. Er in voller Montur, Schal an, Kapp auf, ja, und Trikot und dann nebendran noch sein Sohn, Tochter dabei, ja, und dann kam er gleich ins Gespräch. Ah, hey, ich wusste, dass du FCK-Fan bist. Das wäre so der Hammer, hey. Und jetzt immer, wenn ich halt hingehe jetzt, ne, dann gibt es erstmal das Thema. Ne? Also war jetzt auch irgendwie halt, musste mal hin, habe ein bisschen Probleme gehabt beim Knie und dann haben wir erstmal so eine Viertelstunde über den FCK gesprochen halt. Ja. Also. Das ist schon geil, ja. Also,
Also
ja.
so wie ich bisher immer den FCK halt auch kennengelernt habe, also ich habe bisher halt vor allem, ja, also jetzt nicht die Tribüne, sondern meistens halt eher nur den Presseraum und die Leute halt auf der Haupttribüne dann halt, die da um einen rumschwirren. Und ich bereue es da immer, dass mein Mikrofon halt leider nicht mitläuft in der Halbzeitpause oder eben vor dem Spiel. Ich finde halt auch, natürlich den Dialekt als Schwaben extrem gut, weil das ist was, das kannst du nicht mal so schnell imitieren, wie vielleicht andere Dialekte in Deutschland. Und auf der anderen Seite, ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, als ich in Speyer war, dieses sehr laute und auch manchmal auch sehr unangebracht laute, ich finde es überragend.
Ja, das ist so das sind die Pelzer Krischer, ja, so heißt das irgendwie. Das ist halt, der Pelzer ist halt wirklich sehr gesellig. Hat so ein gewisses Selbstbewusstsein. Das kommt dann auch so ein bisschen aus so einem Minderwertigkeitskomplex auch raus, weil viele so irgendwie den Dialekt und die Pfalz so als die Provinz ansehen. Und dann fühlt sich der Pfälzer natürlich so ein bisschen nicht wahrgenommen. Und dann wird er halt laut. Ja? Und dann trinkt er halt gerne einer und ist aber ganz gesellig und auch sehr offen. Also wirklich sehr, sehr offen. Da wird kein Blatt vom Mund genommen, was ich auch sehr mag. Das ist so irgendwie, was mir auch gefällt hier an der Palz. Ja? Also man kommt zum Beispiel, ist es so, wenn du hier, ich gehe auch gern wandern, bin auch gerne halt im Wald. Bei uns haben wir sehr, sehr viele und sehr gute Wanderwege, die wirklich super sind. Schöner Wald hier und auf jedem Weg kannst du dann 4, 5 Mal einkehren, wenn du willst, weil wir haben halt die Pelzer Waldhütten. Das gibt es auch nicht so. Das ist, glaube ich, auch bei uns einmalig. Du läufst dann läufst ein paar Kilometer und dann gehst du was essen, trinkst eine Scholle und du kommst immer ins Gespräch und kriegst immer einen Platz. Also die rutschen alle irgendwie halt zusammen so. Also wenn du reinkommst, ist alles voll oder so. Und dann mal rüber, da ist noch frei, hock die Ski und der Claire, was trinkt der? Und dann kriegst du noch irgendwann eine Scholle ausgegeben und damit erzählt. So, das ist wirklich, und mit wildfremden Menschen eigentlich auch, ja. Also, wenn du das machst irgendwo anders, ja, dann wirst du halt schief angeguckt, vielleicht halt, ja, oder schief. Ne? Das ist in der Pfalz eigentlich ganz normal. Ja? Das hat so eher so ein bisschen dieses etwas Gesellige über die Weinfeste auch. Und das trifft sich und das merkst du im Stadion auch. Also, da, wenn du da hochkommst und dann, ist irgendwie alles so ein bisschen familiärer, ja. Also dann rutscht jeder dann immer zusammen und dann kommst du da rein und dann babbelst mit einem dumm und dann wird ein Witz gemacht und dann geht's los und auch sehr emotional da natürlich. Also mir gefällt es gut.
Ich fand es nur so geil, wirklich in Speyer. Du hockst dich an einem Sonntagabend mit dir zu einem Italiener rein. Und natürlich, du findest, ihr riecht euch gegenseitig, ne? Und schon war der Blick da zu dem im FCK-Trikot. Und auf einmal ging es los. Voll geil.
Ja, klar, so ist es halt, ja. Man muss halt Zamme halte, das ist halt der Spruch bei uns. Und ja, das hat sich so eingeprägt, ne? Dass du mit den Möglichkeiten, die du als Mannschaft hast, wie der FCK, dass du über dich hinauswachsen kannst, wenn dann die Fans wirklich dann ordentlich Radau machen und Stimme machen und für den Verein quasi da sind. Ja, das ist so richtig herzblutend. Haben andere Vereine natürlich dann auch, aber in der Form jetzt vom FCK ist es wirklich auch bemerkenswert, was auch allein in den Zuschauerzahlen, auch die regelmäßig dann da sind, sich auch niederschlägt.
Ja, irgendwie ja zuschauertechnisch einer der größten Vereine in der zweiten Liga. Also nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Und das merkt man auch, klar. Da muss man
Ja.
allgemein sagen, ist auch einfach die zweite Liga einfach ein Vorreiter, finde ich auch, wenn man sich anguckt. Natürlich ist es geschuldet an Mannschaften, die auch schlecht wirtschaften. Liebe Grüße an der Stelle an den Krischer nach Hamburg oder besser gesagt nach Bremen. Ich meine es nicht so, aber ich glaube, jeder aus ganz Fußball Deutschland würde mir dann schon auch irgendwie ein bisschen zustimmen. Und ja, dadurch profitiert dann natürlich so eine Liga, ne? Dann hast du die Zuschauer, dann hast du diese Topspiele. Also ich bleib dabei, wenn du in der Bundesliga suchst du nach dem Topspiel, in der zweiten Liga machst du den Fernseher an und hast es. So
Ja, das
ungefähr.
stimmt. Ich vergleiche das immer, jedes Spiel ist wie so ein DFB-Pokalspiel auch, ja. Du kannst eigentlich nie genau sagen, wer jetzt gewinnt, ja. Auch wenn vermeintliche Favoriten dann da irgendwie in der Presse so dann dastehen. Aber das kannst du halt wirklich nie wissen. Bei allen Mannschaften. Das finde ich wirklich echt hochspannend, ja. Also wir dachten ja hier, hast du ja gesehen, also was du vorhin sagtest, das Spiel, was wir halt verloren haben, ja, in Regensburg, da habe ich so ein bisschen so eine gewisse ja, ein bisschen Arroganz vielleicht auch schon erlebt im Team, die gedacht haben, wir haben jetzt so gut gespielt, wir kommen da rein und Regensburg, wären wir jetzt wahrscheinlich, also wären wir halt daheim und wären wir auf jeden Fall jetzt irgendwie halt da weghauen, ja, so ungefähr. Also das war irgendwie, und dann hat es aber nicht geklappt, ja. Also da habe ich gemerkt, danach dann, das Spiel gegen Rostock war ja dann auch dann sehr erfolgreich. Da gab es dann, glaube ich, eine direkte Ansage vom Trainer. Also du hast wirklich gemerkt, so jetzt mal angekommen in der Realität, wenn ihr in ein Spiel reingeht und nicht mehr konzentriert seid und nicht mehr so die Power bringt und nicht mehr kämpft und die Pässe irgendwie schlampig gespielt werden, dann seid ihr ratzfatz weg. Weil stell dir vor, so eng wie die Punkte sind, machst jetzt 3, 4 Spiele unkonzentriert, ein paar Fehler, hast dann noch Pech dazu dann irgendwann, weil wir haben mal vorhin gehört, Glück wird erarbeitet.
Vielen Dank.
dann stehst du wieder ganz unten, ja. Und das kann schnell passieren, ja.
Ja, das geht da ziemlich zügig. Auch nur ein Nerd-Fakt noch, und zwar die Tabellenletzten des jeweiligen Spieltags haben immer im Durchschnitt mehr Punkte geholt wie die Tabellenführer in Liga 2. Quelle ja, Sky. So, hier, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ja, das ist eben genau dieses Bild, das man eben auch von dieser zweiten Liga hat.
Ja.
Und natürlich auch etwas, was die Liga so extrem spannend, so extrem gut zu gucken macht. Vielleicht noch ein Fact noch über den FCK, was man auch nicht unterschlagen darf. Man steht auf Rang 3 der Auswärtstabelle mit dem Schnitt 2 Punkte pro Spiel. Also da sind wir dann nämlich wieder bei diesem Punkt Fans. Der Support ist da, daheim sowie auswärts. Und dann schafft es halt eben so eine Mannschaft auch mal, ja, einfach über zu performen.
Ja, ganz genau. Das hat übrigens mein Sohn, der ist 7, den habe ich mitgenommen. Das war das Spiel gegen Magdeburg daheim. Und da hat er genau die Lektion bekommen. Also der war dann beim 1:3 Rückstand so ein bisschen schlecht drauf dann. Ja. Und ich habe ihm gesagt, jetzt hock dich nicht hin, weil er hat jetzt dieses, war jetzt das erste Mal, dass er da jetzt mit dabei war, hat vorher 2, 3 Spiele gesehen und dann jetzt nochmal da. Also ganz frisch. Und habe ihm gesagt, du musst jetzt hier in der Kurve, weil wir halt 8-4 stehen, Westkurve, ein bisschen weiter oben, jetzt musst du halt noch lauter schreien wie vorher, jetzt muss es noch mehr abgehen, du musst jetzt noch mehr dahinter stehen, weil das Spiel erst abgepfiffen ist und dann ist es erst fertig, ja. Und das hat er auch gelernt, weil dann ist es nämlich echt passiert, also dieses Megaspiel, was dann da, wo dann auch der FCK plötzlich 4-3 auch geführt hat, das war so, habe ich gemerkt bei ihm, so eine Lektion fürs Leben, ja. dass er auch das auch hoffentlich mitnimmt, dass er, wenn es mal nicht läuft, man halt trotzdem dann noch mehr machen muss, dass es wieder funktioniert, ja.
Das ist eine schöne Erziehung. Und auch eine schöne Erziehungsmethode. Also philosophisch und also würde ich dir einen Einser geben, bin ich ehrlich. Normalerweise gegen Ende, da frage ich dich ja dann, würde ich jetzt dich fragen, so ja, fürs nächste Spiel, was tippst du? Das wird halt jetzt alles ein bisschen schwierig, ne? Deshalb würde ich einfach mal nur so diese allgemeine Frage in den Raum stellen, inwiefern dich dann jetzt eben auch diese Weltmeisterschaft in Katar überhaupt juckt, ob du dir den Fußballentzug noch einen Monat nach hinten schiebst, indem du die WM guckst oder sagst, schließt es nicht aus. Also wie ist so allgemein deine Meinung vielleicht da dazu?
Da habe ich eine ganz klare Haltung. Mich interessiert die WM überhaupt nicht. Die wird komplett von mir boykottiert. Ich werde auch kein einziges Spiel schauen und hoffe, dass das in Zukunft anders läuft.
Das sind auf jeden Fall mal klare Worte, die ich einfach nur respektieren kann. Also ja, mir fehlen dafür.
Das ist schade, ja.
Ja, eben. Das ist dieses Ding, so, du freust dich ja irgendwie drauf, aber unter den ganzen Umständen, die halt eben, also natürlich, wenn du jetzt dich nicht ganz so sehr für Weltpolitik interessieren solltest oder sowas, dann ist es im Endeffekt auch nur ein Turnier wie jedes andere auch. Punkt. Aber wenn dir halt irgendwie auch die Zusammenhänge und die Hintergründe so ein bisschen wichtig sind, dann hat die FIFA einfach seit 2010 ein Riesenproblem am Hals. Seit dieser Vergabe, dann eben auch die Geschichte, inwiefern da Deutschland und Frankreich eingebunden sind. Also ich kann euch da draußen auch nur empfehlen, wenn ihr einen Netflix-Account habt, schaut euch auch die Doku an, die es jetzt eben über die FIFA gibt. Ich muss mal einmal kurz mal wieder hier mein Programm aufmachen, um den Namen auch ja richtig vorzulesen, weil die kann ich jedem nur empfehlen. Miniserie, 4 Folgen, eine Stunde. Und wie gesagt, FIFA Uncovered heißt die. Da sieht man dann halt eben auch, ja, die Zusammenhänge jetzt zwischen Frankreich und Katar. Dann sieht man die Aussage von Hugo Lloris, dem Nationaltorhüter und Kapitän der französischen Mannschaft, der dann sagt, ja, wir wollen ja auch, dass in Frankreich alle unsere Regeln respektieren, also mache ich das auch fürs Gastgeberland und trage keine Regenbogenflagge. Ich weiß nicht, ob das so sehr persönliche Überzeugung ist oder dann vielleicht doch auch so die Einflussnahme von Katar auf die französische Regierung und den französischen Sport. Ist jetzt alles erstmal nur so ein bisschen natürlich auch, ich vermute das, ne? Muss man jetzt ja hier, um mich mal rechtlich hier abzusichern. Immer gut, nachdem man schon das alles gesagt hat, ne? Nachdem man sich schon um Kopf und Kragen geredet hat, zu sagen, ja, ich vermute. nee, aber wie gesagt, ich...
Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben hier Werte mitbekommen und wir leben in einer Demokratie und da kann ich das nicht mit mir selbst auch vereinbaren. Also mich würde mal interessieren, geht ja leider nicht mehr in Spekulation, was Fritz Walter gesagt hätte. jetzt auch zur WM. Das ist wirklich auch ein Mensch gewesen, der Werte hatte und die Werte, die hat er an alle FCK-Fans vermittelt. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass viele FCK-Fans auch eine ähnliche Haltung haben wie ich.
Ich bin wirklich mal gespannt, inwiefern die Zuschauerzahlen das widerspiegeln, was die Umfragen jetzt wenige Wochen vor der WM signalisiert haben, oder ob es dann im Endeffekt trotzdem auf normale Millionen Zuschauende bei Deutschlandspielen herausläuft. Ich bin wirklich gespannt. Was ich aber weiß, das kann ich versprechen, ist, das ist dann ab Ende Januar, Menschenskinder, der längste Cliffhanger, da fallen dir auch schon die Arme ab. dann ab Ende Januar, da wird es wieder richtig heiß, weil da bin ich wirklich gespannt, vor allem jetzt ja eben auch diese Position, die sie der FCH erarbeitet hat, so mit Rang 3, auch ja durch ein völlig verrücktes Spiel am Wochenende, wo du dann jetzt halt auf einmal Mannschaften wieder oben mitspielen hast, wo du dir gedacht hast vor der Saison, ja, vielleicht, aber die halt einfach zeigen können, dass sie es können. Und Darmstadt genauso souverän Herbstmeister geworden, eigentlich genauso gespielt, wie sie letztes Jahr auch gespielt haben, nur halt mit ein bisschen mehr Glück hinten raus. Der HSV.
Aber Heidenheim war ja auch ganz knapp davor, ne, schon. Also,
ja,
dass
klar.
Sie aufgestiegen wären, ne? Das war ja auch ganz knapp. Die haben ja jetzt schon die ganze Zeit da oben mitgespielt, ne? Also wirklich auch Hut ab.
Das war echt traurig gegen Bremen damals. Also das ist tatsächlich, ne, also du verlierst beide Spiele halt nicht. Und das ist halt das, was im Nachhinein halt so völlig bescheuert ist.
Aber ja, gut. Aber haben auf jeden Fall Chancen. Also ich würde es auch Heidenheim wirklich auch gönnen.
Dann, genau, Ronald, perfekt, die letzte Frage, ne? Da muss ich dich nämlich gar nicht mehr auf Ergebnisse festnageln oder dich hier politisch zur Äußerung zwingen. und zwar erstmal nach da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr selbst in der fußballfreien Zeit natürlich hier diesen Podcast eingeschaltet habt. Würde mich freuen über eine Bewertung. Ihr wisst ja, abonnieren, Sterne vergeben, vielleicht auch kommentieren, was so eure erste Flutlichterfahrung ist. Würde ich mir gerne durchlesen, in der nächsten Folge drauf eingehen. Um die fußballfreie Zeit und die Sticheleien gen Norden etwas nochmal anzuzündeln, würde ich gerne als letzte Frage, Ronald, von dir wissen, warum steigt der HSV auch dieses Jahr nicht auf?
Ich glaube, der Fußballgott, den gibt es nicht mehr in Hamburg. Und der HSV steht jetzt auf Platz 2, ne? Oder?
Ja.
Tabelle ist, glaube ich, 2, ne? Haben die letzten Spiele so einigermaßen hingekriegt, aber die kriegen nie eine richtige Mannschaft hin, weil da fehlt es einfach irgendwie halt, da fehlt der ganze Teamgeist. Deswegen, ich glaube, HSV wird immer die Mannschaft bleiben, die du immer sicher hast in deinem Podcast und musst den deswegen auch nie umbenennen.
Ronald, ich sag vielen lieben Dank dir für deine Einschätzung zum FCK natürlich und auch so ein bisschen dem Schwelgen in Erinnerungen über die, ich sag's ja immer falsch, die Pelzer, ne? So rum.
Die Pelzer, genau so ist
die
es.
Die Pelzer, ja. So.
Ole, ole, so lauf die Geschichte.
Und natürlich,
ja, vielen Dank, Dominik. Ja.
Und natürlich kommst auch du hier nicht raus ohne ins Schlussstatement, denn das gehört immer meinem Gast.
Ja, Schlussstatement heißt für mich einfach, ich finde es klasse, auch an alle, die jetzt hier zuhören, an alle Fußballfans, die wirklich ihre Mannschaften unterstützen, finde ich ganz grandios, weil nämlich Fußball verbindet und Fußball ist wirklich auch so eine Konstante im Leben, die man einfach dann auch hat und das soll auch nie irgendwie zerstört werden, deswegen bleibt euren Mannschaften treu und auf jeden Fall könnte auch der FCK irgendwann mal wieder in die erste Bundesliga aufsteigen, weil da gehört er hin.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.